Ja, wir sind heute ein bisschen kleinerer Kreis. Dadurch, dass der GYC der Jugendkongress ist, sind, denke ich, heute einige da. Aber ich freue mich, dass wir trotzdem gemeinsam die Bibel aufschlagen können und dass Gott anwesend ist, dass seine Engel da sind und dass deswegen dieser Sabbat für uns auch ein besonderer Sabbat werden kann. Wir befinden uns ja gerade auf einem Streifzug durchs Alte Testament und ich lade euch ein, heute sozusagen einen der Klassiker der Kindersabbatschule aufzuschlagen. Eine der Geschichten, die die bekanntesten mit sind des Alten Testamentes. Und zwar finden wir sie in 1. Samuel Kapitel 3. 1. Samuel Kapitel 3. Und die Geschichte, die wir uns heute anschauen, hat eine Vorgeschichte, die eigentlich eine menschliche Katastrophe ist. Zur damaligen Zeit, als Kinder wirklich als Zeichen des Wohlwollens und des Segens Gottes gewertet worden sind, war Kinderlosigkeit ein Zeichen der Verlassenheit von Gott oder der Strafe Gottes. Und wenn wir deswegen von Hanna lesen, die verheiratet war mit Elkana, aber sie keine Kinder bekommen konnte, ihr Mann deswegen eine zweite Frau geheiratet hat, die ihm Kinder schenkte, so können wir heute gar nicht mehr richtig nachvollziehen, was es bedeutet hat für diese Frau. Wenn wir die Geschichte lesen, wie sie weinte, wie gerade die jährlichen Opferfeste am Tempel für sie eine sehr schwierige Zeit waren und was es dann bedeutet haben muss, als sie ihr Herz Gott ausgeschüttet hat und zuerst noch von Eli missverstanden wird, als habe sie zu viel getrunken, weil sie so intensiv gebetet habe, aber dann die Zusicherung von Gott bekommt, dass sie schwanger werden wird, dann können wir das heute kaum nachvollziehen. Der Jens hat in der Lektion heute die Einstiegsfrage gestellt, ob wir schon einmal so eine erlösende Nachricht bekommen haben. Und ich denke, eine erlösende Nachricht mag für Hanna die Bestätigung gewesen sein, als sie gemerkt hat, ich bin schwanger. Und Gott hat wirklich den Sohn geschenkt, Gott hat wirklich das Gebet erhört. Wir können uns kaum vorstellen, was es für sie bedeutet hat. Nun, in einer Zeit, in der manches schwierig war, weil sie diesen Sohn als Geschenk Gottes sieht, gibt sie das Versprechen und hält es dann noch ein, dass sie diesen Sohn eben dem Heiligtum gibt, ganzheitlich in den Dienst Gottes stellt. Sobald er entwöhnt war, sagt der Bibeltext, brachte sie ihn dem Heiligtum. Und dort wächst Samuel eben auf. Samuel, der von Gott Erbetene, als derjenige, dessen Leben dem Dienst Gottes geweiht ist. Ich lade euch ein, 1. Samuel 3 ab Vers 1 zu lesen. 1. Samuel 3 ab Vers 1. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten. Und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort. Und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Wenn man sich diesen Text durchliest, so merkt man, dass jeder einzelne Satz hier eigentlich eine kleine Predigt ist. Jeder einzelne Satz, der diese Geschichte hier beginnt, ist unwahrscheinlich inhaltsschwer. Der Knabe Samuel diente unter Eli. Und es war eine Zeit, wo das Herrn Wort selten war. Das bedeutet, dass es kaum übernatürliche Offenbarungen Gottes gab. Weder Wunder, noch prophetisches Reden, noch Menschen, die direkte Botschaften von Gott bekommen hatten. Eine Zeit, in der Gottes Wort selten war. Können wir uns vorstellen, was das bedeutet hat? Israel damals war eine Theokratie, das heißt ein Volk, wo Gott der eigentliche Führer war. Was hieße es für Deutschland, wenn von der Regierung selten irgendwas zu hören wäre? Vielleicht würden wir es uns heute manchmal wünschen, wenn wir nicht so damit einverstanden sind, was die Regierung sagt. Aber ich glaube, wir merken schon, in vielen Fragen, wenn die Regierung einfach nichts sagen würde, das wäre schon für unser Land nicht so positiv. Wie viel mehr muss es für das Volk Israel gewesen sein, was ja auf die Führung Gottes angewiesen war? Das Wort des Herrn war selten. Würden wir uns in unserem Leben nicht auch oft wünschen, Gottes Wort zu hören? Würden wir uns in manchen Herausforderungen, ob privat oder auch von der Gemeinde, nicht wünschen, Gottes Wort zu hören? Der ein oder andere hat vielleicht von euch mitbekommen, die Ereignisse gerade in Baden-Württemberg der letzten Wochen. Würden wir uns nicht wünschen, ein Wort des Herrn zu hören? Würden wir uns nicht wünschen, dass Gott den Weg weist und dass dadurch Sicherheit im Handeln und auch Einigkeit gefunden wird? Das Herrn Wort war selten. Es gab kaum Offenbarung. Warum? Was war der Hintergrund? Wenn wir den Abschnitt vorher lesen, den zweiten Teil von Kapitel 2, ab Vers 12, dann merken wir, dass die Söhne Elis, Eli, der Hohepriester, der die geistliche Leitung des Volkes hatte, dass seine Söhne in einer Art und Weise mit dem Tempeldienst umgingen, dass Gottes Wille verachtet worden ist. Die Opfer, die eigentlich die Annahme vor Gott symbolisieren sollten, hinweisen sollten auf das Opfer des Messias, des einen, der die Sünde hinwegnehmen sollte, diese Opfer wurden für nichts geachtet, weil die Söhne Eli eher danach trachteten, selber Wohlstand und Gewinn zu haben. Und sie lebten auch noch unmoralisch. Und es wird gesagt, dass das Problem Elis war, der für sich selber ein gutes Leben geführt hatte, dass er es nicht geschafft hatte, seine Söhne zu disziplinieren. Und dass aus diesem Zusammenhang das Herrn Wort seltener geworden ist. Dort, wo Gottes Wort nicht geschätzt wird, dort, wo wir uns nicht danach richten, dort zieht Gott sich zurück. Wir haben heute Morgen den Bibeltext gelesen, denke ich, in den Bibelgesprächen, dass Gott zieht, dass Gott uns zu sich zieht. Aber dort, wo wir diesem Ziehen widerstehen, dort wird sein Ziehen leiser. Und so kommen wir hier zu einer Zeit, wo da steht, das Herrn Wort ward selten. Und nicht nur das, es steht auch noch da, Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden. Der geistliche Leiter steht hier, seine Augen sind schwach geworden. Und ich glaube, auch hier steckt mehr drin als nur ein Hinweis auf die natürliche Sehkraft. Sondern auch hier steht drin, dass Eli auch in geistlichen Dingen langsam nicht mehr den Durchblick hatte. Keine gute Zeit für Gottes Volk. Vers 3 beginnt, die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Nun, es war eine Anweisung, dass der siebenarmige Leuchter immerfort brennen sollte. Wieso steht dann da, er war noch nicht verloschen? Ich denke, es ist mehr, es ist wie ein Hoffnungszeichen. Es ist das Hoffnungszeichen, dass Gott sagt, er ist immer noch da. Gott hat sich nicht total vom Volk zurückgezogen, sondern er wartet darauf. Es gibt immer noch Hoffnung. Und dann steht da, und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Das klingt auf der einen Seite schön. Samuel schläft in der Gegenwart Gottes, aber auf der anderen Seite, wie war das mit der Lade Gottes? Wer und wie oft durfte in das Allerheiligste gehen? Die Anweisungen waren klar in den 5 Büchern Mose. Einmal im Jahr und nur der hohe Priester am großen Versöhnungstag. Denn was stand da? Sonst würde der Priester sterben müssen. Zu einer anderen Zeit und ein anderer Priester als der hohe Priester, ohne die vorher vorgeschriebenen Opfer, stand die Todesstrafe. Samuel schläft bei der Lade Gottes. Merken wir hier etwas? Gott selber, der die Anweisungen gegeben hatte, scheint es Salomo nicht negativ anzurechnen. Auch wenn es eigentlich nicht erlaubt war. So ist in dieser Zeit, wo das Herrnwort selten war, wo man sich wenig darum kümmert, was Gottes Wille ist, scheint es in diesem Zusammenhang eher auszudrücken, welche Einstellung Samuel hatte. Nämlich, wofür stand die Bundeslade? Es war der Ort, wo Gott gesagt hat, dort möchte ich mit Mose, mit meinem Knecht reden. Es war der Ort, wo sich Gottes Herrlichkeit offenbart hatte. Es war der Ort, wo Mose Gottes Stimme von Angesicht zu Angesicht vernommen hat. Und diesen Ort sucht sich Samuel, um dort zu schlafen. Können wir uns vorstellen, was in diesen Worten drinsteckt? Drumherum gibt es vieles, was nicht so läuft, wie es sein sollte. Es gibt die Söhne Elis. Aber Samuel geht weder zu den Söhnen Elis, um mit ihnen mitzumachen. Er lebt nicht wie sie, sondern er achtet den Dienst am Tempel. Aber was er auch nicht macht, er steht die ganze Zeit da und kontrolliert die Söhne Elis, um die ganze Zeit aufzuschreiben, was sie falsch machen. Das macht er auch nicht. Samuel schläft bei der Lade Gottes. Und ich glaube, damit ist gemeint, dass seine Gedanken bei Gott sind. Er denkt über Gott nach, über seinen Willen. Er möchte lernen, wie er Gott dienen kann. Sein Leben ist Gott geweiht. Und ich glaube, es gibt für uns auch heute zwei Problemfelder. Es gibt das Problemfeld, dass wir in einer Zeit leben, wo unsere Gesellschaft Gottes Vorschriften nicht mehr ernst nimmt. Und das sehen wir in vielen, vielen Bereichen. Die Zeit, in der wir leben, beschäftigt sich mit anderen Dingen. Fantasy, ein großes Thema heute. Aberglaube, Okkultismus ist immer mehr am Kommen, Unmoral. Wir leben in einer Zeit, die in vielen Punkten den Werten Gottes entgegensteht. Und es ist die eine Gefahr, mitzumachen und zu sagen, naja, so schlimm ist das ja alles nicht. Aber die andere Seite ist, sich aus einer heiligen Motivation mit den ganzen schlechten Dingen zu beschäftigen und überall zu sehen, das ist schlecht und das ist schlecht. Und ich glaube, hier ist uns Samuel ein Vorbild. Samuel schläft bei der Lade Gottes. Er denkt über Gott nach. Er denkt über Gottes Gesetz nach, was in der Lade drin ist. Er beschäftigt sich mit dem Guten und nicht mit dem Schlechten. Und ich denke, dass es auch für uns heute genauso möglich ist. Ich denke, dass auch wir heute ein Leben führen können, wo wir uns mit Gott beschäftigen. Wo wir uns mit dem Guten beschäftigen können. Was sagt Paulus in Philipper 4? Was gut ist, was ein Lob verdient, darüber denket nach. Wir sollen unsere Gedanken nicht mit dem füllen, was schlecht ist. Egal, um es zu verurteilen oder um daran Freude zu haben. Sondern wir sollen uns mit dem beschäftigen, was gut ist. Wir haben vorhin von Tobi die Worte, denke ich, aus dem Buch Maranatha gelesen und ich denke, es ging in die gleiche Richtung. Wenn Ellen White schreibt, dass unsere Gedanken, das Denken des Himmels, die Freude, die Freude am Guten nachvollziehen sollen und dass es nötig ist, dass wir uns schon hier darauf vorbereiten, dann glaube ich, dass es genau das ist, wo Samuel uns hier ein Vorbild ist. Worüber denken wir nach? Worüber denken wir nach, wenn wir in die Gemeinde kommen? Sehen wir die Dinge, wo andere sich nicht richtig verhalten? Sehen wir die Dinge, die bei anderen zu kritisieren sind? Oder sind wir erfüllt mit der Liebe Gottes in unserem Herzen? Sind wir erfüllt mit dem, was Gott uns geschenkt hat? Und ist es die gleiche Einstellung, die wir anderen an den Tag legen? Zeigen wir die Freude Gottes jedem, der hier reinkommt? Zeigen wir, dass Gott sich freut, dass er da ist? Egal, ob auch wenn es Dinge gibt, die zu kritisieren sind. Wo sind unsere Gedanken? Ist es die Liebe zu Gott und die Liebe zu unseren Mitmenschen, die uns dazu bringt, auf ihn zuzugehen? Oder ist es ein anderer Geist? Samuel sucht die Beziehung zu Gott. Er schläft bei der Lade Gottes. Sein Denken ist in Gottes Gegenwart. Er war bestimmt in dieser Zeit manchmal oder sogar häufig ein Außenseiter. Er war bestimmt einer, der sich manchmal einsam gefühlt hat. Weit weg von zu Hause. Seine Mutter hatte ihn hingegeben. Er war bestimmt manchmal jemand, der keine Freunde hatte, weil er anders war. Aber trotzdem war Samuel absolut sicher. Warum? Weil er in Gottes Gegenwart lebte. Er war nicht alleine. Aber er war in Gottes Gegenwart, weil er diese Gegenwart Gottes auch aufnehmen wollte. Und die Gegenwart Gottes war für ihn der sicherste Ort auf der Welt. Wenige Kapitel vorher im Richterbuch wird erzählt, beziehungsweise wenige Kapitel später jetzt im Samuelbuch wird erzählt, wie die Bundeslade von den Philistern geraubt wird und wie die Bundeslade in fremde Tempel gestellt wird. Und die Bundeslade ist dort nicht gut, dass man in ihrer Nähe ist. Denn die Götzenbilder fallen um und zerbrechen. Die Menschen werden krank, sie bekommen schlimme Geschwüre. Noch einmal, auch Samuel hat eigentlich kein Recht, in der Nähe der Bundeslade zu schlafen. Aber trotzdem ist es für ihn der sicherste Ort. Weil er in einer Zeit, in der des Herrn Wort selten ist, selber in der Gegenwart Gottes lebt. Weil seine Gedanken mit dem übereinstimmen, was Gottes Gesetz ausmacht. Ich wünsche mir, für mich, für uns, dass wir Samuels sind in unserer Zeit. Lass uns weiterlesen ab Vers 4. Und der Herr rief Samuel. Er beantwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Samuel kannte den Herrn noch nicht. Was ist damit gemeint? Gerade eben haben wir gesagt, er schläft in Gottes Gegenwart, er schläft bei der Bundeslade, er denkt über Gott nach. Und nun lesen wir, er kannte den Herrn noch nicht. Ich denke, was damit gemeint ist, dass Samuel noch nicht die Stimme Gottes hörbar erlebt hat und diese Stimme noch nicht kannte. Und wir merken etwas, wir müssen nicht perfekt sein. Es gibt ein Wachstum, auch bei Samuel. Es gibt ein Wachstum in der Nähe zu Gott. Die entscheidende Frage ist, ob wir das, was unser derzeitiges Wissen ist, ob wir dieses Wissen umsetzen. Alles, was wir brauchen, ist Demut und die Sehnsucht nach Gott. Die Sehnsucht nach Reinigung. Die Sehnsucht nach Veränderung unseres Herzens. Die Sehnsucht, Gottes Willen besser kennenzulernen. Gott kennen, das zeigt uns die Bibel, ist eine längere Angelegenheit. Nichts, was mit einer einmaligen Entscheidung für Gott abgeschlossen ist. Sondern unser ganzes Leben geht es darum, Gott näher zu kommen. Lade euch ein, den Finger hier im Samuel zu lassen und Hesekiel Kapitel 36 zu lesen. Hesekiel Kapitel 36. Ich denke, es ist einer meiner Lieblingstexte in der Bibel. Und ich freue mich, denn in dem Programm, die Bibel durchzulesen bis zur nächsten Generalkonferenz, erinnert euch vielleicht, vor etwas mehr als 2 Jahren hat dieser Aufruf begonnen, der Generalkonferenz. Momentan ist man gerade Hesekiel 30, denke ich, ist der Bibeltext für heute. Das heißt, in der kommenden Woche kommt der Bibeltext dran. Da freue ich mich schon drauf. Hesekiel 36, die Verse 26 und 27. Wo Gott uns die Verheißung gibt und sagt: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Es ist Gottes Verheißung. Es ist nicht unser Werk. Es ist nicht unser Werk, worauf wir stolz sein können, wie etwa der Pharisäer, den wir heute Morgen auch hatten in Lukas 19, der sagt: Ich danke dir, dass ich so gut bin. Nein, es ist Gott allein, der gut ist. Er hat verheißen, dass er uns verändern kann. Und deswegen ist es auch so wichtig, wo unsere Gedanken sind. Denn wenn unsere Gedanken um uns selber kreisen, werden wir nicht verändert. Wenn unsere Gedanken um die Fehler anderer Menschen kreisen, werden wir nicht verändert. Verändert werden wir, wenn unsere Gedanken bei Gott sind. Und nicht zuletzt deswegen rät Ellen White uns ja auch dazu, jeden Tag eine Stunde lang nachzudenken über das, was Jesus für uns getan hat. Noch einmal, wo sind unsere Gedanken? Denken wir mehr über Gottes Liebe nach, als über die Fehler anderer Menschen? Das, wo sie an uns gefehlt haben? Noch etwas wird hier deutlich. Samuel reagiert auch beim zweiten Mal und auch beim dritten Mal freundlich, als Eli ihn ruft. Ich habe vorhin die Geschichte erzählt mit dem Anruf von Schwester Deeg, die dann in die Gemeinde kam und vor einigen Jahren gestorben ist. Ich freue mich, wenn ich daran zurückdenke, dass ich an dem Abend die Einstellung hatte, freundlich zu antworten und die Geduld hatte. Ich weiß, dass es nicht immer so ist. Kennt ihr das, wenn man 50 E-Mails zu beantworten hat, 3 davon dringend sind, die Gemeindeleiter schon fragen, jetzt melde dich endlich mal, und der nächste Termin rückt näher und das will man noch schnell fertig machen und dann kommt ein Anruf und man merkt, es ist eine längere Sache und es warten aber genügend Sachen. Nicht immer gelingt es mir, geduldig zu sein. Nicht immer gelingt es mir, in einer Art und Weise zu antworten, dass der andere merkt, ich höre gerne zu. Ich denke, es geht jedem von uns so, dass es Dinge gibt, wenn wir uns mit Gottes Wort vergleichen, wo wir merken, dass wir lernen müssen. Und wo wir auch merken, dass wir selber oft an unsere Grenzen kommen. Wo wir merken, dass unser Charakter nicht so ist, wie er sein sollte. Und ich denke, es gibt Momente, wo wir Gott wieder nur um Vergebung bitten können und sagen können, ich habe es nicht geschafft. Ich habe nicht in der Art und Weise reagiert, wie es sein sollte. Lasst uns ermutigen, über das Gute nachzudenken, dem Guten nachzujagen, selber zu wachsen, so wie es Gottes Wille ist. Vers 8. Und der Herr rief Samuel wieder, zum dritten Mal, Und er stand auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief, und sprach zu ihm: Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher: Samuel, Samuel. Und Samuel sprach: Rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel. Sind es nicht wunderbare Worte? Der Herr sprach zu Samuel. Wie sehr würden wir uns wünschen, dass Gott zu uns spricht? Wie sehr würden wir uns wünschen in der Situation vielleicht unserer Gemeinde momentan, dass Gott spricht? Wie sehr würden wir uns wünschen im zwischenmenschlichen Bereich, dass Gott spricht? Wie sehr würden wir uns wünschen, vielleicht im gesundheitlichen Bereich, dass Gott spricht und dass er Heilung schenkt? In einer Zeit, in einer Welt, in der Gottes Wort selten geworden ist, hört Samuel Gottes Stimme. Und ich glaube, es ist eine Verheißung auch für uns. Die Bibel sagt nicht, dass jeder Christ Gottes Stimme hören können muss. Es gibt die Gabe der Prophetie. Und dies ist der Moment, wo Samuel als Prophet gerufen wird. Nicht jeder von uns muss Gottes Stimme hören können, zumindest wirklich real vernehmbar. Aber es gibt genügend Bibeltexte, wo Gott sagt: Ich möchte dich mit meinen Augen leiten, die für jeden von uns gelten. Aber ich glaube, wir brauchen eben auch Samuels Einstellung. Dass er die Führung Gottes erlebt, ist kein Zufall, sondern es hat eine Vorgeschichte. Es hat eine Vorgeschichte, die heißt: Er schlief bei der Lade Gottes. Und ich frage mich, kann es sein, dass wir uns zwar auf der einen Seite die Stimme Gottes wünschen, dass wir sie vernehmen, aber auf der anderen Seite über viele Dinge nachdenken, die uns nicht dabei helfen, diese Stimme zu hören? Samuel schlief bei der Lade Gottes. Und es kam der Zeitpunkt, wo Samuel Gottes Stimme hörte. Und es war für ihn überraschend. Er hatte keinen Plan, er hat nicht gesagt: Okay, ich schlafe jetzt bei der Lade und ich tue alles und irgendwann wird Gott zu mir sprechen und dann werde ich vor allen gut dastehen. Es war keine Berechnung, sondern nein, er hat aus einfachem Herzen Gott gesucht, weil es ihm ein Anliegen war, Gott zu begegnen. Die Botschaft, die Samuel dann hört, ist keine, die Samuel gerne gehört hat. Die Gerichtsandrohung, die er für das Haus Eli hört, und ich denke, auch da merkt man einen wichtigen Punkt. Samuel steht am nächsten Tag nicht auf und geht zu Eli und sagt: Hör mal zu, was Gott mir gesagt hat. Weil du nicht mehr auf Gott hörst, deswegen weiß ich jetzt, was du zu tun hast. Sondern er möchte es eigentlich verschweigen. Er möchte es nicht sagen. Weil die Beziehung zu Eli ihm auch wichtig ist. Und ich glaube, auch hier steckt etwas drin. Vielleicht leben wir heute auch in einer Zeit, in der es zu viele Besserwisser gibt. Zu viele Leute, die der Meinung sind, im Namen Gottes zu reden. Aber durch die Art und Weise, wie sie es tun, deutlich zeigen, dass es nicht der Fall ist. Kennen wir das? Die Art und Weise, wie Samuel das weitergibt, was Gott ihm gezeigt hat, zeigt immer noch, dass er Gottes Gegenwart gewöhnt war. Er tut es nicht aus Stolz. Er tut es nicht aus Besserwisserei. Er tut es nicht in Hartherzigkeit. Sondern er tut es selber aus einem gebrochenen Herzen. Es fällt ihm schwer, diese Botschaft weiterzugeben. Es fällt ihm schwer, Eli zu sagen, was Gott ausgerichtet hat. Und er tut es nicht mit innerem Stolz. Kann es sein, dass es auch heute in unseren Gemeinden manchmal anders aussähe, wenn die Menschen, die andere tadeln, es in der Haltung Samuels tun würden? Wenn das die Art und Weise des Umgangs wäre, die unser Miteinander bestimmt? Es ist nicht leicht, jemand zu sein, der Gottes Stimme hört. Es ist nicht leicht, jemand zu sein, dem Gott aufträgt, etwas zu sagen. Samuel, für ihn bedeutet es manchmal Einsamkeit, Demut, das Gefühl, selbst betroffen zu sein. Aber bei Gott war er sicher und geborgen. Wie sieht es mit uns aus? In welcher Beziehung stehen wir vor Gott? Welche Rolle spielen wir heute in einer Zeit, in der das Herrn Wort selten geworden ist? Wie leben wir in einem Umfeld, wo das Neuheidentum immer stärker wird, Esoterik viele Menschen bindet, wo die Unmoral überhand nimmt und wo eine Form des christlichen Glaubens blüht, die nicht die Bibel als Grundlage hat? Wie leben wir in einer Zeit, in der es in unserer Gemeinde viele Grabenkämpfe gibt, viele Richtungen, gegenseitige Beschuldigungen? Sehnen wir uns nach Wegweisung? Sehnen wir uns danach, dass Gott spricht? Oder machen wir uns selber zu Gottes Stimme, ohne vorher gelernt zu haben, auf seine Stimme zu hören? Die Geschichte Samuels zeigt uns, es ist möglich, Gottes Stimme zu vernehmen. Es ist möglich, egal in welcher Zeit wir leben. Gott möchte auch zu uns reden. Gott möchte auch uns führen. Gott möchte auch uns zeigen, was sein Wille ist. Sehnen wir uns danach? Und nicht nur die Frage, sehnen wir uns danach, sondern trainieren wir unsere Gedanken, dort zu sein, wo Gott ist? Trainieren wir unsere Gedanken, über das nachzudenken, was Gottes Wille ist? Oder füllen wir unsere Gedanken mit lauter anderen Dingen? In den USA ist Folgendes geschehen vor einiger Zeit. Ein baptistischer Pastor war gerade dabei, seine Predigt zu überarbeiten, kurz vor dem Wochenende, als es an der Tür klopft und eine Frau zu ihm kommt. Sie ist alleinerziehend und sie bittet um Hilfe, dass sich jemand um ihre Tochter kümmert, damit sie arbeiten gehen kann, um Geld für ihre Familie zu verdienen. Der Pastor ist dabei, die Predigt zu schreiben. Sie muss fertig werden. So schickt er sie zur Diakonie. Diakonie hat ja die Aufgabe, sich um die Menschen zu kümmern. Bei der Diakonie war sie allerdings schon. Auch da hat sie niemand gefunden, der ihr helfen kann. Am nächsten Sonntag ist der Pastor gerade fertig mit seiner Predigt, als diese Frau hinten plötzlich aufsteht und nach vorne kommt. Sie stellt sich vorne hin und berichtet der Gemeinde von dem Kampf, in der sie steht. Die Eltern haben sie rausgeschmissen, als sie schwanger geworden ist. Nun steht sie da mit einem Kind und ohne Arbeit. Und sie findet niemand, der ihr helfen möchte. Niemand, der sich um ihr Kind kümmert, damit sie arbeiten gehen kann. Und dann sagt sie, die Kirche ist doch eigentlich der Ort, wo Menschen geholfen werden muss. Ist hier nicht der Ort, wo man hinkommen kann, wenn man nicht mehr weiter weiß? Hat das nicht auch Jesus getan, dass er sich um die Menschen gekümmert hat? Auch wenn sie selber schuldig waren? Beim Zurückgehen bricht sie zusammen. Sie erleidet Hirnblutungen, wird ins Krankenhaus eingeliefert, fällt ins Koma. Noch während der Woche stirbt sie. Nächsten Sonntag predigt der Pastor wieder. Und er predigt diesmal über das Thema, was macht Christsein aus? Er predigt über den Bibeltext, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Und er stellt die Frage, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Was bedeutet es, heute Jesus nachzufolgen? Und er macht einen Aufruf. Er macht einen Aufruf am Ende seiner Predigt und sagt, was wäre, wenn wir uns immer die Frage stellen würden, egal welche Entscheidung in der nächsten Woche kommt, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Einige in der Gemeinde machen mit. Ein Manager führt in seiner Firma Andachten ein am Morgen. Er säubert den Aufenthaltsraum von allem, was dort nicht hingehört. Ein Geschäftsführer von einer Tankstellenkette verbannt Alkohol- und Pornohefte. Eine junge Frau beendet die Freundschaft zu ihrem Verlobten. Einige beginnen mit der Wohlfahrtsarbeit im Arbeiterviertel. Ein Produktionschef eines Fernsehsenders verbannt zweideutige Werbung. Es tut sich etwas. Nicht immer führt es zum Guten. Manche haben dadurch auch große Schwierigkeiten. Aber sie kommen Gott näher. Sie machen Erfahrungen mit Gott. Sie merken, wie Gott antwortet. Was macht Christsein aus? Sind es 2 Stunden am Sabbatvormittag, wo wir uns hier treffen, miteinander reden und wieder heimgehen? Ist die Frage, was würde Jesus tun, nicht die Frage, die wir alle uns gestellt haben, als wir ins Taufwasser gestiegen sind? War es nicht unser Versprechen, in allen Dingen Gott zu bitten, was sein Wille ist? Was lief schief? Kann es sein, dass es auch in unserem Leben Entscheidungen gibt, wo wir lieber nicht wissen wollen, was Gottes Wille ist? Weil wir sie genau kennen und weil wir es anders wollen? Kann es nicht sein, dass auch wir eigentlich ganz glücklich sind, so zu leben, ohne dass wir Gottes Stimme dauernd hören? Ich glaube nicht, dass es an Gott liegt, wenn wir das Gefühl haben, dass Gottes Wort selten geworden ist in unserem Leben. Sondern ich glaube, dass es die Entscheidungen sind, die wir treffen, die verhindern, dass wir Gottes Stimme hören. Samuel zeigt uns den Weg. In einer Zeit, wo Gottes Wort selten ist, da schläft er bei der Lade. Tag und Nacht denkt Salomo über Gott nach. Er denkt darüber nach, was Gott geoffenbart hat. Er denkt über Gott und sein Wesen nach. Er hat Gottes Gebote vor Augen. Und er stellt sich die Frage, was würde Jesus sagen? Ich wünsche, dass wir neu diese Entscheidung treffen. Ich wünsche, dass wir neu diese Entscheidung treffen, Gottes Wort hören zu wollen. Für uns persönlich. Dass wir unser Leben an Gottes Wort ausrichten. Dass wir uns die Frage stellen, in jeder Entscheidung, die wir treffen, ob das Gottes Wille ist. Dass wir unser Verhalten hinterfragen, ob die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, dem Bild Jesus entspricht. Dass wir die Frage stellen, ob die Dinge, die wir tun, die wir anschauen, ob sie uns Gott näher bringen. Und ich wünsche uns, dass wir erleben, wie Gott spricht. Denn wir brauchen es. Amen.